Heute ist der 4. August 2010. Wir sind im Martinus Center Klint im 2. Internationale Woche. Ich werde einen Vortrag halten mit dem Titel Die neue Weltmoral. Ich habe nämlich ein dänisches Buch geschrieben mit dem Titel Martinus und die neue Weltmoral. Hoffentlich wird das Buch ins Deutsch übersetzt, aber hier am Anfang könnt ihr zuhören, die neue Weltmoral. Martinus hat hier in diesem Saal von diesem Rednerpult einen Vortrag gehalten in 1975. Damals war er 85 Jahre alt und dann hat er die Gäste hier im Martinus Center willkommen geboten und der hat also einen Vortrag gehalten im Juni. Und da hat er über den Sinn dieses Centers gesprochen. Und ihr habt vielleicht auch oft die Frage gehört, was machst du eigentlich in Klint? Was vor sich geht in Klint? Weshalb reist du hin, die Freunde und Familie? Und was soll man sagen? Ja, siehst du also. Ach, das ist also ganz schön beschwerlich oder viel zu erklären. Und was soll man sagen? Und in diesem Vortrag hat Martinus selbst die Frage gestellt, womit arbeiten wir eigentlich? Ja, sagt Martinus, in der Realität arbeiten wir mit einer neuen Weltmoral. Und da von diesem Vortrag habe ich den Titel genommen. Und ich fand das ich eigentlich auch fantastische Wörter. Das, womit wir arbeiten hier im Martinus Center, das ist mit einer neuen Weltmoral. Nicht weniger, das ist ja ganz viel. Ich habe ja auch selbst ein Buch geschrieben auf Dänisch, Martinus und der neue Weltmoral. Und da habe ich auch Martinus als ein Weltlehrer dargestellt. Viele Leute hat ja von Krishnamurti gehört und der wurde auch in den 20er Jahren als ein Weltlehrer dargestellt und er hat also auch ein paar Jahre in die ganze Welt rumgereist als erklärter Weltlehrer. Aber Martinus Arbeit hat also einen Zweck. Martinus hat also ein globales Zweck. Schon am Anfang im Buch des Lebens, Band 1, schreibt er, dass er wohl zu die Schaffung einer Dauerfrieden hier auf der Erde beitragen. Das heißt also, Martinus ist nicht nur so, wollen wir sagen, eine gewöhnliche Philosophie und sowas. Es gibt ein Ziel und das ist also ein globales Ziel. Und Martinus will also zu einer neuen Weltmoral beitragen. Und was ist die Martinus-Kosmologie eigentlich? Ja, im tiefsten Grunde oder dann ist es eigentlich ein Morallehrer. Martinus-Kosmologie ist eine Morallehre. Und der Zweck ist also, die Moral der Erdenmenschen zu erhöhen. Und in diesem Vortrag Willkommen zum Klint in 1975 sagt er auch, das Ziel oder der Zweck des Centers ist, die Menschen mit Gottes Augen lernen zu sehen. Also Martinus wünscht, dass durch die Studien hier im Center sollen die Menschen auf das Leben sehen mit denselben Augen wie Gott. Und wie sieht Gott auf dieser Welt? Ja, der liebe Gott hat ein gutes Selbstvertrauen. Der liebe Gott sagte ja nach 6 Tagen, ihr wisst ja, dass Gott hat ja die ganze Welt während 6 Tagen erschaffen. Und am 7. Tag sagt er, siehe, alles ist sehr gut. So, er ist ganz zufrieden mit seiner eigenen Arbeit, muss man sagen. Aber Martinus meint auch mit gutem Grund, also das Universum könnte nicht besser eingerichtet sein, als jetzt wirklich ist. Und das ist eigentlich der Zweck der Martinus-Kosmologie, dass alle sämtlichen Menschen hier auf der Erde sollen lernen, das Leben anzuschauen, genau wie Gott, und sehen und verstehen, alles ist sehr gut. Das fand ich auch, das ist doch eine fantastische Formulierung. Das ist der Zweck des Centers. Und dann gibt es ja das angenehme Gute und das unangenehme Gute. Aber das ist für mich das Größte in Martinus' ewigen Weltbild. Das ist, dass er verteidigt die Finsternis. Er verteidigt das sogenannte Böse und zeigt, dass es ist sehr schlimm, es ist sehr unangenehm, aber es hat einen Zweck, ein Ziel. Und das ist Entwicklung zur Vollkommenheit. Wir sollen alle Christuswesen werden. Wesen wie Gott. Wir sollen in Gottes Bild nach seiner Gleichnis werden. So, das ist ja fantastisch, wenn man das so angucken kann, dass das Leid, die Probleme, die Krankheiten hat einen Zweck. Und das ist also das Gefühl zu entwickeln. Man soll nicht nur an das Leid gucken, sondern vom Effekt, was produziert das Leid? Das Leid produziert Mitgefühl, Mitleid, und das ist dasselbe wie Humanität und Nächstenliebe. Also es ist ganz schön unangenehm, aber es ist gut. Irgendwann hat Martinus mit einem Freund aus Aarhus gesprochen. Und dann fragte Martinus, wie geht es? Und dann hat er gedacht, nun muss ich ja korrekt sein. Und dann hat er geantwortet, alles ist sehr gut. Ja, hat Martinus gesagt, aber das ist nicht alles, nicht alles ist angenehm. Und so, also man soll ja auch so unterscheiden. Es ist gut, aber es ist nicht immer so angenehm. Martinus hat auch diesem Vortrag Willkommen zu Klint ist im dänischen Kosmos gebracht worden. Das war Nummer 7, 2004. Und im 75, auf seinem Geburtstag im August, also als Martinus 85 Jahre alt wurde, hat er auch eine Rede gehalten. Und das war die Moses-Epoche und die Christus-Epoche. Und dieses Artikel ist ein Jahr später gedruckt worden, im Kosmos Nummer 7, 2005. Und in diesem Vortrag fragt Martinus selbst, wer werden die ersten Menschen sein, die kosmische Erleuchtungsblitze bekommen wollen? Also auf eine gewisse Entwicklungsstufe, dann werden wir kosmische Erleuchtungsblitze erleben. Ja, hat Martinus gesagt. Dann müssen wir also die Menschheit in drei verschiedene Teilen einteilen. Und zuerst gibt es die Menschen, die wollen faktisch den Krieg. Das gibt ja diese Wettrüstung. Also man meint, in unserem Land haben wir die Recht, uns zu verteidigen. Und man darf andere Menschen töten, wenn wir angegriffen vom Feind. Und viele finden ja auch, dass das Größte ist, im Kampf für sein Land zu sterben, oder für seine Religion zu sterben. Also viele Menschen hat trotz alledem töten die Ideale. Und außerdem essen sie vielleicht Fleisch und vielleicht grausen und rauchen und trinken sie und sowas. Und Martinus meint, das gibt doch ein gewisses Schicksal. Die können ein ganz schlimmes Schicksal bekommen. Auf Dänisch hat er von grob Karma gesprochen. Und diese Menschen steht also vor eine ganz grobe Karma. Dann gibt es ein zweites Drittel. Und da spricht Martinus davon, dass diese Menschen sind dann humaner geworden. Die wollen den Krieg nicht. Sie sind vielleicht Pazifisten. Aber die bedienen sich immer noch von was er nennt, die narkotisch-animalische Ernährungsquelle. Das heißt also, sie essen Fleisch und die trinken Alkohol und raucht vielleicht, nehmen sogar vielleicht narkotische Substanzen und Medizin in Übertreib und sowas. Und das gibt auch eine gewisse schlimme Karma. Dadurch können viele Krankheiten und sowas entstehen. So, das kann also auch, es gibt ja auch viele Menschen, die hat sehr viel Leid mit Krankheiten und Unfälle und so weiter. Aber dann gibt es dann diese letzte Drittel. Und da sagt er, diese Menschen, die versuchen ihre, zu leben nach der Analysen. Martinus hat ja kosmische Analysen geschrieben und einige denken, dass er ist ein Philosoph. Ab und zu mal, wenn ich so neutral sein soll, kann ich sogar auch sagen, ja, Martinus ist ein dänischer Philosophen. Aber das ist eigentlich nicht richtig, weil Philosophen, sie sitzt ja und denkt und denkt und dann schreiben sie über ihre Gedanken. Aber Martinus ist an und für sich kein Denker, kein Philosoph. Er hat ein voll entwickeltes kosmisches Bewusstsein gehabt. Und das ist also eine Wahrnehmungsfähigkeit. Die Intuition ist eine Wahrnehmungsfähigkeit. Alles, worüber er schreibt, ist etwas, das er erlebt hat. Mit der Intuition kann man kosmische Gesetze, kosmische Prinzipien wahrnehmen und erleben. So eigentlich hat er nur geschrieben, was er beobachten könnte. Das heißt, dann ist das ja eigentlich nicht Philosophie. Und Martinus meint, man kann ja viele verschiedene Philosophen studieren. Man kann ja Immanuel Kant studieren, Descartes und es gibt eine Menge von Schopenhauer, viele Philosophen. Und man findet es vielleicht interessant, aber vielleicht greift es überhaupt in Alltag nicht ein. Diese Philosophie hat vielleicht keinen Einfluss auf mein tägliches Leben. Und dadurch wird diese Philosophie eigentlich ein Hobby. Also dass man liest es, weil es macht Spaß. Aber im Grunde genommen hat es nicht so groß eine Bedeutung. Und eine Frau hat einmal Martinus gefragt, ob sie die Interesse für die Kosmologie verlieren könnte. Sie hat ja so die kosmische Analysen und Martinus Weltbild geliebt, dass sie hatte Angst davor, dass sie könnte dieses Interesse verlieren. Ja, hat Martinus gesagt oder garantiert. Solange man will die Analysen in Praktik umsetzen, dann kann man die Interesse für die Kosmologie nicht verlieren. Also wenn man immer will, ich will mein Leben verbessern, ich versuche nach den Analysen zu leben, dann ist die Garantie, dann kann man die Interesse für die Analysen nicht verlieren. Einmal war hier ein Gast aus dieser Organisation TM, Transzendental Meditation, und er hat dann mit verschiedenen Menschen hier im Center gesprochen. Und dann ist er dazu gekommen, das war doch eigentümlich, wenn die Leute sich einmal für die Kosmologie interessiert hat, dann verlieren sie anscheinend die Interesse nicht. Er hat mit vielen älteren Leuten, und die beschäftigen sich immer noch mit der Kosmologie, weil er hat ja erlebt innerhalb dieser transzendentalen Meditation, dass durch einige Jahre, was weiß ich, vielleicht 15, 20 Jahre lang, haben die Leute dann diese Meditation ausgeführt. Aber danach sind sie damit aufgehört. So, er wurde so ein bisschen überrascht darüber, dass anscheinend hier, jedenfalls unter den Leuten in Klint, dann ist das eigentlich eine lebenslange Interesse. Und es ist genau eine lebenslange Interesse, wenn man wünscht, die Analysen im Alltag umzusetzen. Und da meint Martinus auch, dass seine Bücher hat eigentlich keine Bedeutung, wenn man die als eine Philosophie liest. Man kann das lesen. Ja, das war ja eine tolle Gedanken, tolle Philosophie. Aber man setzt den Praktik nicht um. Dann hat es eigentlich keine Bedeutung. Aber die große Bedeutung der Kosmologie, das ist, wenn man wünscht, ich will versuchen, ich will mich aufüben, auftrainieren, nach den Analysen zu leben. Und dann wird es etwas anders. Und da hat Martinus ja also das erklärt mit den Genussmitteln, mit den Essen und mit den Gedanken und sowas. Und die Leute, die versuchen, nach den Analysen zu leben, die werden die ersten Menschen, kosmisches Erleuchtungsblitze zu bekommen. Und Martinus hat auch einen Artikel im Kosmos geschrieben mit dem Titel Der Mensch und sein Schicksal. Und da schreibt er, dass die Menschen schafft ihr Schicksal auf drei große Gebieten. Das ist in der Relation zu anderen Menschen, zu den Tieren und zum Mikrokosmos. Und das ist ja klar, wir sollen ja Nächstenliebe den anderen Menschen gegenüber praktizieren. Und es gibt ja auch Menschen, die wollen also auch Nächstenliebe zu den Tieren praktizieren. Und das heißt dann, werden sie mit dem Fleischessen aufhören. Die werden also Vegetarier, weil sie können es nicht übers Herz bringen, die Tiere zu töten. Aber es gibt ja Menschen, die sind sehr liebevoll anderen Menschen gegenüber und die Tieren gegenüber. Aber trotz alledem sind sie krank oder deprimiert oder unglücklich und also hat nicht ein gutes Leben. Aber es sieht ja aus, als ob es sozusagen gute Menschen. Aber sie haben also den dritten Gebiet übersehen. Man müsste also auch Nächstenliebe zum Mikrokosmos praktizieren. Und das geht also um Liebe zu den Organen zu haben und den Zellen. Wir sind ja Götter, weil wir haben ja ein ganzes Universum. Ich bin ein Gott für meine Organe und für meine Zellen. Und das ist eigentlich nicht Eigenliebe oder eine egoistische Liebe, sich selbst zu lieben, wenn es geht um gute Verhältnisse für die Organe und Zellen zu schaffen. Martinus hat sozusagen den nächsten Begriff erweitert. Wer ist mein Nächsten? Ja, also für die Christen waren ja vielleicht andere Christen. Vor 1000 Jahren gab es ja diese Kreuzzüge. Dann wollte man das Heilige Land erobern. Und dann hat man die Heiden mit dem Schwert totgeschlagen. Dann ist es ja klar, die Heiden, also die Moslems, die gehörten jedenfalls nicht zu seinem Nächsten, weil Jesus hat ja Nächstenliebe gepredigt. Und vielleicht war das mit Nächstenliebe nur unter den Juden oder also unter den Christen so. Die Nächstenliebe soll ja zu den ganzen Menschheit erweitert werden. Und das können die meisten ja auch so erleben. Aber dann meint Martinus, ja, die Tiere sind auch unsere Nächsten. Die Tiere sind also auch wie Menschen. Die sind also eigentlich wie jüngere Brüder. Aber im Grunde genommen ist es kein großes Unterschied zwischen Erdenmenschen und Tieren. So, eigentlich sollte man also auch die Tiere lieben. Aber ja, Martinus hat ja auch erklärt, dass die Erde, das Erdballwesen, ist auch ein Lebewesen. Und mit Atomkraftwerke und Atomanlage, dann praktiziert man ja auch nicht Nächstenliebe zu der Erde. In Deutschland gibt es ja auch große Probleme mit dem Atommüll oder Atomabfall. Es gibt ja eine Stelle Gorleben, da hat man viel Atommüll hingestellt. Und nun rostet die Trommel und da ist Salz und Wasser und vielleicht wird es ein großes Problem daraus. Und Martinus meint, das ist eigentlich auch eine mikrokosmische Krankheit in der Erdorganismus. So Martinus meint also, Atomkraft, das ist makrokosmische Lebenskraft. Die Sonne wendet Atomkraft an. 4 Hydrogenatomen wird in ein Heliumatom umgewandelt, in einen Fusionsprozess. Und dadurch entsteht so viel Energie, dass die Sonne kann uns so schön aufwärmen. So, das ist in Ordnung. Alle sämtliche Sterne und Sonnen, die kriegen ihre Energie von Atomkraft. Aber sie sind Makrowesen. Und Atomkraft ist Lebenskraft für Makrowesen. Aber in diesem Vergleich sind wir ja Mikrowesen. Und wir sollten nicht mit Atomkraft arbeiten. Und das ist also eine Mikrokrankheit in der Erdorganismus. Das heißt also, dann praktizieren wir auch nicht Nächstenliebe. Das ist nicht Nächstenliebe unserem Makrowesen gegenüber. Und auch mit Umweltverschmutzung und so weiter. Aber die Mikrowesen können ja das Makrowesen nicht zerstören. Aber wir haben ja einen gewissen Einfluss. Aber eigentlich die Erde bestimmt über uns. Und die Erde hat also auch die Menschen angezogen. Wenn der Erde wütend wird, dann inkarnieren auch Menschen, die in Krieg gehen kann. Und wenn der Erde mehr pazifistisch wird, inkarniert da Menschen, dass so mehr pazifistisch sind. So, die Erde ist eigentlich unser Chef und das ist eigentlich nur so ein Parenthes gewesen. Wir haben einen relativ kleinen Einfluss auf der Erde. Und das Sonnensystem, das können wir auch nicht viel beeinflussen. So, die Mikrowesen können nicht in so großem Grade die Makrowesen beeinflussen. Aber zum gewissen Grade können wir doch die Erde beeinflussen. Das war ein Parenthes. Aber wenn es geht um unsere Organe und Zellen, da habe ich ja einen riesen Einfluss. Und das ist also diese Erweiterung von dem nächsten Begriff, das Martinus gemacht hat. Er meint, wenn man wirklich, wie Christus sah, seinen Nächsten lieben soll, dann soll man auch seine Organe lieben, seine Zellen lieben, seine Moleküle lieben. Ich habe von einem Therapeut gehört und viele Leute wollen mit dem Rauchen aufhören. Und dann hat er so eine spezielle Therapie gehabt. Er hat seinen Klient bekommen und hat dann zwei Stühle genommen. Dann kannst du dir auf diesen Stuhl hinsetzen und dann stellen wir uns vor, dass deine Lungen sitzen in den anderen Stuhl. Und nun möchte ich gerne, dass du ein Gespräch mit deinen Lungen führen will. Ja, aber worüber sollen wir sprechen? Ja, du kannst ja darüber sprechen, wie du dich fühlst, wenn du eine Zigarette anzündest. Und dann sollte er sozusagen als so ein Gespräch mit den Lungen führen. Und diese Therapie war eigentlich ganz effektvoll. Und ich meine, also so kosmisch gesehen, dann ist es auch so nach der Kosmologie. Also dann wird eigentlich die Lungen also so personifiziert als ein Lebewesen. Man soll seinen Nächsten lieben. Meine Lungen ist auch meine Nächste. Und dann kann man sagen, das ist nicht Nächstenliebe zu praktizieren, wenn man raucht, weil das ist ja eine riesige Umweltverschmutzung von den Lungen und die Zellen, die dürfen ja in diesem Gift leben. So, das kann ja auch eine Hilfe sein, also wenn man gesünder leben will, seine Mikroindividuen als Lebewesen zu betrachten. Und wie gesagt, es reicht nicht, Menschen und Tieren zu lieben, um also gesund und glücklich zu werden. Und nun ist der Titel ja die neue Weltmoral. Und es gibt ja auch ein Christusmoral. Und natürlicherweise ist die Christusmoral der Kern in der neuen Weltmoral. Das ist ja also, auf diese Art und Weise gibt es ja eigentlich nicht Neues. In Martinus' neue Weltmoral, alles geht darum, dass man soll sich in alle Beziehungen wie Christus benehmen. Dann praktiziert man die richtige Moral. Aber im Neuen Testament war ja nicht über Organen als Lebewesen, Vegetarismus und man musste Rücksicht auf den Seelen nehmen. Das war in der Bibel nicht mit dabei. Und deshalb ist der Bibel ja auch mit dem Dritten Testament erweitert worden. Martinus hat ja das Dritte Testament geschrieben. Und es ist auch interessant zu sehen, was ist das allererste, was Martinus schreibt nach dem Buch des Lebens, Band 1. Also zuallererst, dann soll Martinus sein Werk für die Öffentlichkeit präsentieren. Und das hat er in Liebesbo, Band 1 präsentiert. Und das ist ja, finde ich, eine fantastische, tolle Erklärung, worum seine Arbeit geht. Und danach hat er sofort die ideale Nahrung geschrieben und Beisetzung. Und das ist eigentlich zwei kleine Hauptwerken mit dem Thema Liebe zum Mikrokosmos. Und das war, kann man sagen, das war das Neue im Christentum. Früher hörte das nicht mit zum Christentum, aber nun gehört es mit zum Christentum. Und im Zusammenhang mit der Christentum würde ich auch sagen, dass Martinus hat gesagt, ja, am Anfang war das Christentum eine Weltreligion. Aber wenn die Ewigkeit in der Christentum reinkommt, dann wird das Christentum zur Wissenschaft. Und ich finde, das ist also eigentlich eine fantastische Formulierung. Also wenn die Ewigkeit in der Christentum reinkommt, dann wird das Christentum vom Religion in Wissenschaft verwandelt. Weil was heißt das mit der Ewigkeit? Ja, also Martinus hat ein ewigen Weltbild gemacht. Alle sämtliche Lebewesen sind ewige Lebewesen. Man hat ein ewiges Ich. Und dadurch kommen wir da zum Reinkarnation und Karma. Und das ist ja, wenn die Ewigkeit in der Christentum geht, dann kriegt man ja auch Reinkarnation und Karma im Christentum. Und dann wird das Christentum logisch. Martinus meint ja auch, wenn man glaubt, man hat nur ein Leben. Man geht also von einem Einlebenstheorie aus. Dann wird das Leben unlogisch, ungerecht und was heißt es? Unliebevoll. Also das ist kein Ausdruck für Liebe. Aber wenn die Ewigkeit reinkommt, mit Reinkarnation, mit Karma, alles sämtliche Wünsche, Sehnsüchte, Begierden werden erfüllt und sowas, dann mit einer Ewigkeitstheorie, dann wird das Leben logisch, gerecht und liebevoll. So, das ist ja wirklich eine große Änderung. Und deshalb also wird also das Christentum zum Wissenschaft, ein Lebenswissenschaft, ein Liebeswissenschaft sogar. Und das ist ja wirklich Martinus' Zweck, die Christusmission weiterzuführen. Und dann sollte er also eigentlich das Christentum wissenschaftlich machen. Und das letzte Buch, Martinus geschrieben hat, ist das intellektualisierte Christentum. Das wurde in 2004 herausgegeben, 23 Jahre nach Martinus Tod. Aber das ist ja auch interessant, diesen Ausdruck, die intellektualisierte Christentum. Nein, das intellektualisierte Christentum. Und deshalb hat Martinus also dann sein Werk Das Dritte Testament geschrieben. Das war eine kleine Parenthese und ich kehre also zurück. Nach Liebesbuch, Band 1, hat er die ideale Nahrung und Beisetzung geschrieben. Und die sind also kleine Hauptwerke in dieses Thema Liebe zu Mikrokosmos. Und auf der physischen Seite, dann ist es also wichtig, dass man also, wenn man sich jedenfalls für die Martinus-Analysen interessiert, dann versucht man ja mit dem Alkoholtrinken aufzuhören, mit dem Rauchen aufzuhören, mit narkotischen Mitteln aufzuhören. Martinus hat sogar im Kapitel 3 eine Überschrift, so ungefähr, Anwärter zu kommenden abnormen Inkarnationen. Also da hat er geschrieben, wie man durch Alkoholmissbrauch und Rauch und narkotische Mittel, Rauchstifte, Missbrauch davon, da kann man die Talentkernen so zerstören, dass man also als geistesschwach geboren wird, also behindertes Kind geboren wird. Man kann sogar als ein total behinderter Mongolkind geboren werden. Martinus meint, wenn man 3 Leben nacheinander als Alkoholiker lebt, 3-4 Leben nacheinander, das heißt, man trinkt jeden Tag und im ersten Leben trinkt man also ganz schön viel und dann stirbt man, aber im nächsten Leben macht man weiter vom vorherigen Leben. Und dann schon zur Repetitionszeit fängt man mit Trinken an, das heißt als Jugendlich. Und dann trinkt man das Rest des Lebens. Und im dritten Leben fängt man vielleicht an, ganz massiv zu trinken, schon als großes Kind. Es gibt ja fast große Kinder, die fangen also mit dem Alkoholtrinken an. Und dann sinkt man. Und für jedes Leben sinkt man tiefer und tiefer. Und zuletzt kann man ja keine Arbeit machen und also man zerstört sich selbst durch den Trinken. Und dann also kann man sich so zerstören. Also Alkohol ist ja ein Gift für das Nervensystem. Man wird ja schwindelig, man kann nicht gehen und denken und sowas, wenn man besoffen ist. Aber wenn man dann das jeden Tag macht, dann macht man ja auch ein Attentat, ein Anschlag auf das Nervensystem. Und dadurch wird das Nervensystem zerstört und auch die Talentkernen, um ein normales Nervensystem aufzubauen. Und Martinus hat einen Artikel geschrieben, Geistiges Selbstmord. Das ist jedenfalls in Kosmos Nummer 2, Jahr 2000, in Dänisch erschienen. Vielleicht gibt es auch im deutschen Kosmos. Und da beschreibt er so in Einzelheiten, wie man sich selbst zerstören kann, weil den physischen Körper kann man in wenige Sekunden zerstören. Man kann sich selbst erschießen, man kann einen Selbstmord verüben. Es dauert nur wenige Sekunden und dann ist der physische Körper zerstört. Aber man kann auch einen geistigen Selbstmord verüben. Aber das nimmt also viele Jahre in Anspruch, ab und zu mal mehrere Leben. Und da in diesem Buch, Die ideale Nahrung, beschreibt Martinus, wie man auch seine Verdauung und Metabolisme zerstören kann, als Stoffwechsel zerstören kann. Wenn man jeden Tag zu viel isst, dann wird auch das Verdauungssystem und Stoffwechsel überbelastet. Und wenn man das jeden Tag, das ist ja fast wie man Sand in der Maschinerei reinwirft. Und wenn man immer noch so eine Maschine sabotiert, dann klappt es ja, dann funktioniert es ja nicht am Ende. Und so kann also man, gibt es Kindern, die werden also mit Stoffwechselkrankheiten geboren. Aber das ist, weil sie haben zu viel oder zu wenig in früheren Leben. Und das auch klar, wenn man sehr viel gerochen hat, kann man ja auch mit Lungenkrankheiten geboren werden. Man kann also generell sagen, jedes Mal, wenn ein Kind mit einer Krankheit geboren ist, dann hat es das selbst im früheren Leben erschaffen. Und man erschafft also die Krankheiten, wenn man in einer fehlerhaften Art und Weise lebt. Man stößt also gegen die Lebensgesetze. Und deshalb muss man also wirklich mit schlechten Gewohnheiten aufpassen. Man merkt ja den Unterschied von einem Tag zum nächsten überhaupt nicht. Also wenn man jeden Tag Bier trinkt oder raucht, man spürt keinen Unterschied von einem Tag zu dem anderen. Aber man sinkt trotz alledem ein bisschen nach unten. Und deshalb ist es also sehr, sehr gefährlich, so schlechte Gewohnheiten zu haben. Einmal kam auch ein Mann zu Martinus und hat das Problem mit Übergewicht erwähnt. Wie kann man das Problem lösen? Und dann hat Martinus gesagt, ja, das ist nicht so einfach, weil das ist eine organische Tendenz. Organische Tendenz, das kann man nicht so mit einem Kur oder einem Beschluss. Aber ein großes Trost ist ja, dass der Weg zurück zur Normalität ist, ganz einfach, normal zu leben. Aber wenn man auf irgendeiner Art und Weise fehlerhaft gelebt hat, ein ganzes Leben, zwei Leben, kann es vielleicht auch ein, zwei Leben in Normalität Anspruch nehmen, um zurück zur Normalität zu kommen. Aber ab und zu mal braucht man auch nicht so merkwürdige Dinge zu machen, um wieder gesund zu werden. Man soll zur Normalität zurückkehren. Und dann ist die Natur so eingerichtet. Dann wird man also gesund und wieder normal. Aber wenn es geht um die neue Weltmoral, dann meint Martinus, dass in der Zukunft wird es ein Forschungsprojekt, womit man sich täglich beschäftigt. Wie kann ich am besten Nächstenliebe zu meinem Mikrokosmos praktizieren? Und nun habe ich dann die physischen Mittel erwähnt mit Narkotika, Medizin und Essen und Rauch und Alkohol. Dadurch können man auch sich selbst und die Organe und Zellen zerstören. Das ist nicht Nächstenliebe zu praktizieren. Aber am wichtigsten ist eigentlich die Gedanken. So fehlerhafte Gedanken ist die Ursache zu aller sämtlicher Krankheiten. Das ist ja auch so interessant, dass Martinus... Letztendlich führt Martinus alle Ursachen zu den Krankheiten zurück zum Bewusstsein. Die Krankheiten sitzen eigentlich eher im Bewusstsein als im Körper. Und Martinus sagt, dass die Krankheit kann man in zwei Stufen einteilen. Es gibt zwei Stadien in einer Krankheit. Und die erste ist das Stadium der Ursache. Und das zweite ist der Stadium der Wirkung. Und das Stadium der Wirkung ist auch das Symptomstadium. Also in der ersten Stadium, dann hat man also fehlerhafte Gedanken, aber man ist noch nicht krank geworden. Man hat vielleicht ein neues Arbeit bekommen, man wird englisch gestresst, man wird nervös. Und so geht es vielleicht 2 Jahre nacheinander unter diesem Stress. Und dann, nach 2 Jahren zum Beispiel, dann tut es im Magen weh. Nun kommt die Wirkung, nun kommt das Symptom. Und das ist vielleicht ein Magengeschwür oder Darmkatarrh oder was. Aber dann sagt Martinus also, dann ist es ja leider zu spät. Weil wenn das Symptom kommt, dann ist man ja krank geworden, dann ist es ja zu spät. Aber die Krankheit ist auch ein großer Schutz. Ich habe gerade in diesem Video gerufen, Stück Nummer 86 im Liebesbogen gelesen. Und da schreibt Martinus, dass die Krankheit ist ein Schutzmittel. Das ist ja fast wie ein Geländer. Man ist geschützt gegen einen tiefen Fall im Abgrund. Weil der Krankheit sagt, das ist ein Alarm oder das ist also ein Gefahrsignal. Die roten Lampen leuchten oder das ist eine Hilfe, weil das zeigt, ich mache etwas Falsches. Wenn man kein Feedback oder Rückmeldung bekäme, dann würde man ja wirklich in der Katastrophe geraten. Aber zum Glück werden wir darauf aufmerksam gemacht, dass wir sind krank. Aber das ist ja das Schlimme sozusagen, das Stadium der Ursache. Man weiß nicht, dass man ist auf dem Wege, krank zu werden, weil man hat also eigentlich krankhafte Gedanken. Und Martinus meint, es gibt bestimmte Gedankenfehler, die wirken auf bestimmte Organe ein. Also wenn man also zum Beispiel sehr nervös und gestresst und angestrengt ist, dann kontrolliert man sein Gefühlsleben nicht. Und diese Gefühlsenergie von Lungen und Herz können dann in Magenregionen reingehen und kann da Krankheiten erzeugen. Der meint auch, wie kann auch zu viel Schwerenergie hier in der Magen, um das Essen zu verdauen, muss man Explosionsenergie, also das Essen soll ja zerteilt werden. Und auch auf dem Stoffwechsel, da muss man viel Kraft haben, um das Essen zu verdauen. Aber wenn man zu viel Schwerenergie hat, das ist eine explosive Energie, eine Explosions-, eine ausdehnende Energie, dann können diese Schwerenergie in fehlerhaften Organregionen reingehen. Und dann kann es also Lungenkrankheiten oder Herzkrankheiten verursachen. Martinus hat gesagt, er konnte so einen Krankheitskatalog machen. Aber das würde viel zu viel Zeit nehmen und diese Arbeit wäre vielleicht genauso groß wie Liebesbuch. Aber, sagt er, wenn die Ärzte in der Zukunft kosmisches Bewusstsein bekommt, dann können sie ja so eine Krankheitskataloge machen. Aber ich glaube, das mit Herzkrankheiten hat Martinus am öftesten bemerkt, dass man kriegt oft Herzprobleme, wenn man also zu cholerisch ist. In Dänemark ist Handball sehr wichtig und eine der größten Sterne, das war Anja Andersen und wir haben Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen gewonnen und sie war den großen Helden, aber sie hat so ein heftiges Temperament, sie konnte so böse werden und wütend werden und mit 30 Jahren müsste sie mit dem Handballspiel aufhören wegen Herzschwachen, wegen Herzkrankheit. So, da war es ja fast nach dem Buch, also wenn man zu viel Wut hat, dann kann es also Herzkrankheiten geben. So, in der zukünftigen Weltmoral, dann geht es nicht nur um Menschen, Tieren und auch die Organe, nicht so physisch sehr verunreinigt. Das größte Gebiet wird eigentlich richtig denken zu lernen. Eine kleine Parenthese. Martinus meint, in der Schule, in der Zukunft, werden die Kinder lernen, richtig zu wünschen. Man kann ja also auch egoistische Wünsche haben und man kann ja auch altruistische Wünsche haben. Also eigentlich sollen die Kinder ja also schon die Christusmoral in der Schule lernen. Und wenn man wünscht, etwas Gutes für sich selbst und für andere, ja, dann ist das möglich. Aber wenn man etwas Gutes für sich selbst wünscht, was ein Nachteil für die anderen ist, dann geht es ja nicht. So, das ist ja auch interessant, dass die Kinder sollen lernen, richtig zu wünschen. Und eigentlich sollen sie auch also lernen, richtig zu denken. Und Martinus hat es so beschrieben, das ist so ein Sprichwort. Die beste Heilung ist wahrer Christentum oder Nächstenliebe. Und das ist ja eigentlich etwas Neues, dass man Heilung und Gesundheit mit Christentum zusammenkoppelt. Aber Martinus sagt, eigentlich gibt es ja nur ein Gesetz, und das ist das Gesetz des Lebens. Wenn man lebt gesetzmäßig, wenn man lebt nach dem Gesetz des Lebens, dann ist man zur Segen und Freude für alle sämtliche Lebewesen. Und wenn man danach lebt, dann praktiziert man ja auch die Christusmoral. Dann praktiziert man ja auch die Nächstenliebe. Und wenn man die Nächstenliebe praktiziert, zu Menschen, Tieren, Mikrokosmos, dann hat man ja auch die allerbeste Heilung und die allerbeste Gesundheit. Aber ja, ich weiß, es gibt ja Studien in den Vereinigten Staaten und sowas, wo man forscht, wer wird krank? Wird Materialisten mehr krank als die Christen und sowas? Und es sieht aus, als ob die Christen wird weniger krank als die Materialisten. So dass es an und für sich gesund ist, Christen zu sein. Und deshalb finde ich es auch interessant, dass Martinus hat, also die beste Heilung, das ist also wahrer Christentum oder Nächstenliebe zu praktizieren. In der neuen Weltkultur wird man sich auch mit Mikrokosmos auf andere Ebenen beschäftigen. Im Buche Beisetzung hat Martinus auch von den Kerzen geschrieben, wenn man also Kerzen brennt. Und oft, und vielleicht früher, hat man öfters mal Kerzen von Stearinsäure, von toten Tieren gemacht. Aber Martinus könnte mit seinem kosmischen Bewusstsein beobachten, dass es gibt lebendige animalische Moleküle. Also vor 600 Jahren hat man die katholische Inquisition, ja, viele Hexe gebrannt. Und das war ja sehr schlimm. Und heutzutage kann man ja Filme angucken, wo man sieht, dass man also Menschen lebendig brennt. Man kann ja fast das nicht ertragen zu sehen, wie schlimm es ist, so lebendig kremiert oder gebrannt zu werden. Aber das meint Martinus, das macht man also auch, wenn man Kerzen brennt. Also wenn die Kerzen mit animalischem Öl dargestellt ist. So da meinte Martinus, dass wenn man also Kerzen brennen will, dann ist es am besten, dass es ist Produkt aus dem Erdöl. Also man kann mineralische Ölen ohne Probleme brennen. Hier auf der physischen Ebene gibt es drei verschiedene Lebenseinheiten. Es gibt mineralische Lebenseinheiten, vegetabilische Lebenseinheiten und animalische Lebenseinheiten. Und die mineralischen Lebenseinheiten können nichts auf der physischen Ebene erleben. Deshalb scheinen sie also auch für uns, als ob sie tot sind. Die vegetabilischen Lebenseinheiten können also auf der physischen Ebene ahnen. Sie können also Wohltun und Leid ahnen. Aber die animalischen Lebenseinheiten, die können also ganz realistisch Schmerz und Behagen erleben. Und Martinus hat auch erklärt, wenn die Seele sich auf den Körper zieht, dann stirbt man und dann haben wir einen Leichen. Und normalerweise, dann glaubt man, dann ist der Mensch tot und da gibt kein Leben mehr. Und es ist ja auch so, wenn wir mit dem Atem aufhört, wenn das Herz nicht klopft, dann sterben wir. Die Organe kriegen keine Oxygen, keine Sauerstoff. Die Zellen kriegen kein Oxygen oder Sauerstoff. Das heißt, ungefähr auf dieselbe Zeit stirbt der Organismus, Organen und Zellen. Und dann meint man normalerweise, nun ist alles tot. Aber mit seinen kosmischen Wahrnehmungsfähigkeiten könnte Martinus beobachten, dass es gibt eine astrale Ausstrahlung vom Leiche. Unter Zellenniveau gibt es immer noch animalisches Leben. Und deshalb soll man also dem Verbrennen von Leichen vermeiden. Also diese Kremierung oder Verbrennung ist also nicht gut. Das ist an und für sich genauso schlimm wie vor 600 Jahren, wenn man die Hexe gebrannt hatte. So das kann Martinus wirklich nicht empfehlen. Und das kann auch Karma geben. Wenn man sich dafür entschließt, mein Körper soll kremiert werden, dann kann man im nächsten Leben Unfälle bekommen mit Feuer und heißes Wasser. Einige Menschen werden ja im Hotelbrand umgebracht oder sie ist auf ein Fähr und er brennt, sein Diskothek brennt. Das hört man ja oft in die Nachrichten, dass so und so viele Menschen. Auch nun in Russland gibt es riesige, die Wälder brennen in Russland und viele Menschen kommen ums Leben im Feuer. Aber das kann ein Karma sein für Leichenverbrennung. Aber Martinus meint dann auch, dass wenn man in der Erde hingelegt wird oder Verbrennung, dann wird man also dann so sein durch eine Verrottung geben. Also, was heißt das? Das verfault, also rottet. Das heißt eigentlich, das ist eigentlich eine langsame Verbrennung. Ab und zu mal sagen wir, dass wir verbrennt das Essen. Wenn wir das Essen verdaut, dann verbrennt wir das Essen. Und die Leiche wird eigentlich durch die Verdauung der Bakterien verbrennt. Also wenn ein Leichen total von Bakterien aufgefressen wird, dann wird das Leichen eigentlich verbrennt. So mit physischem Feuer ist eine schnelle Verbrennung. Und wenn es verfault, dann ist es also eine langsame Verbrennung. So das ist auch nicht optimal. Man müsste eigentlich die Bakterienvermehrung verhindern. Und am besten wäre es, wenn man die Leichen mit Antibiotika behandeln könnte. In den Vereinigten Staaten, dann gibt es viele Sachen am Gericht, Mordsachen und sowas. Und 2, 4, 6 Wochen nach dem Tode grabt man dann den Leichen auf, um neue Untersuchungen zu machen. Ist diese Person vergiftet worden oder nicht? Das haben wir noch nicht untersucht. Und dann grabt man die Leichen wieder auf. Und da wurde man ab und zu mal überrascht, dass Leichen, 1, 2 Monate alte Leichen, die waren sehr wohl bewahrt. Und dann hat man herausgekriegt, sie hatte also Antibiotika-Behandlung bekommen vor dem Tod. Und dann ist es eigentlich ganz ideell, wenn man sehr viel Antibiotika bekommt vor dem Tod. So, ich habe mich so vorgestellt, dass ich soll immer eine Pakete von Penicillin in der Tasche haben. Und wenn ich dann am Rande des Grabes steht, dann werde ich sofort alle meine Penicillin schlucken, weil dann bin ich ja eigentlich schon balsamiert geworden. Aber das ist in Dänemark oder auf der Welt nicht erlaubt, dass man wird mit Antibiotika balsamiert. Und ich glaube, in England und sowas gibt es gewisse Balsamierungsanstalten, wo man auch, also wir haben ja nicht die Bakterien in unserem Innern, wir haben ja die Bakterien auf die äußere Oberflächen und wir haben dann auch die Bakterien im Darm. Und dann müsste man eigentlich eine Darmspülung haben. Darmspülung von lebendigen Menschen ist nun in Dänemark modern geworden. In Bauswehr gibt es ein Kolon-Institut. Da kann man gespült werden. Aber vielleicht wird man also auch in der Zukunft, also die Leichen, so eine Darmspülung geben, weil dann braucht man die Bakterien nicht zu töten. Und dann kann man also die Bakterien wegleiten und in einen Gülletank hinleiten. Aber dann ist es die Antibiotika wäre eine bessere Lösung. Aber das ist in Dänemark nicht erlaubt. Und dann wendet man also Formalin an. So Formaldehyd, die mit Wasser verdünnt ist, ist also Formalin. Formaldehyd verdünnt mit Wasser ist Formalin. Ja? Und dann kann man das in die Blutadern reinspritzen nach dem Tode. Dann wird also Formalin als ein Antibiotika. Und das tötet oder verhindert alle sämtliche Bakterien in seiner Vermehrung. Und heutzutage, dann ist das der Normale. Das war ja viele Skandinavier, die sind in diesem Tsunami in Thailand und sowas gestorben. Oft wird ein Mensch 2-3 Wochen nach seinem Tod begraben. Die werden alle mit Formalin behandelt. Also man transportiert nicht die Leichen über den Grenzen in einen verrottenden Zustand. Die werden also mit Formalin behandelt. In anatomischen Studienzahlen auf der Uni und sowas, dann behandelt man ja auch die anatomischen Präparaten mit Formalin oder Alkohol. Ich glaube, die Dänen würden sagen, dass ja das mit Balsamierung ist gut, wenn es mit Alkohol vor sich geht. Das kann man sich besser vorstellen, dass man liegt in Alkohol anstatt Formalin. Aber es ist richtig, Formalin ist giftig für unseren Organismus, für Organe, für Zellen. Aber Formalin ist nicht giftig für Fettmolekülen, für Zuckermolekülen, für Kohlenhydraten. Also Formalin reagiert mit freien Aminogruppen in gewisse Proteinen. Und die Moleküle werden eigentlich nicht zu. Von zwei Übeln müsste man das kleinste Übel wählen. Und das kleinste Übel ist also Balsamierung mit Formalin zu wählen. Aber heutzutage interessiert man sich nicht für Nächstenliebe und eine liebevolle Behandlung von Leichen. Man glaubt ja, man ist total verrückt, wenn man sich mit solchen Themen beschäftigt. Aber in der neuen Weltkultur, dann wird man also das erforschen, wie man am besten. Und Martinus hat also auch angedeutet, in der Zukunft kommt es viele, viele bessere Mittel. Vielleicht kann man balsamiert werden durch Pyramidekraft. Jedenfalls möchte Martinus eventuell selbst in einer Pyramide stehen, hier in Klint. Aber das Kirchenministerium in Dänemark hat das noch nicht erlaubt. Aber Martinus ist nicht in der Erde. Er steht in einem Mausoleum auf Frederiksberg-Friedhof, auf Frederiksberg-Allee. Und viele Leute können also dieses nicht verstehen. Aber es geht nur darum, dass im Leiche gibt es immer noch animalische Lebewesen unter Zellenniveau. Und die Zeit läuft ja also, aber der Kern in der neuen Weltmoral ist doch immer noch die Christusmoral. Wenn ein Mensch eine Pistole hat und ein anderer Mensch auch eine Pistole haben, dann sollen alle sämtlichen Menschen hier auf die Erde kommen, dazu kommen. Ich werde dich nicht töten. Wenn du willst, kannst du mir töten, aber ich will dir nicht töten. Das ist absoluter Pazifismus. Aber heutzutage haben wir Wettrüstung. Wir haben die Recht, uns mit Waffen zu verteidigen. So eigentlich ist die Verteidigungsgedanke das größte Problem der Menschheit zurzeit. Viele Menschen sagen, ich arbeite für den Frieden. Ich bin Friedensarbeiter. Ich demonstriere für den Frieden. Hör mit den Atombomben auf. Hör mit den Missilen auf. Sieh die Soldaten raus hier und da. Aber man kann die Welt nicht ändern. Man kann nur sich selbst ändern. Und wenn man wirklich also zum neuen Weltmoral, zur neuen Weltkultur beitragen will, dann muss man sich selbst ändern. Einmal werden wir hier auf der Erde einen Dauerfrieden haben. Und das größte Beitrag, man leisten kann, ist nicht 10 anderen Menschen in Friedenszellen umzuwandeln. Das kann man nicht, das geht nicht. Man kann nicht die anderen ändern, man kann sich selbst ändern. Und dann kann man sich selbst also in eine Friedenszelle umwandeln. Und das ist ja die Christusmoral. Man sollte nach den Anweisungen von Christus. Und niemanden hat eine höhere Liebe als der Mensch, der sein Leben für anderen geben will. Das ist ja der Kern in der Christusmoral, aber das wird ja also auch der Kern in der neuen Weltmoral. Martinus darlegt oder darstellt nur das Christentum als ein Wissenschaft. So. Das größte Beitrag ist also, wie gesagt, dass man sich selbst verwandelt zu einem Friedensseelen. Und im Alltag, dann ist die größte Arbeit, seine Feinden zu verzeihen, vergeben. Einige sagen, ich habe keine Feinde. Ja, aber es gibt ja immer Menschen, die irritieren mir ein bisschen. und symbolisch sehen, sind diese Menschen eigentlich meine Feinde. Und Martinus hat auch so sehr betont, der schnellste Weg zur Vollkommenheit, der schnellste Weg zur kosmischen Bewusstsein, das ist also, seine Feinden zu verzeihen. Man kann also auch für seine Feinden beten, also, man können die positive Gedanken, also. Wenn man wirklich mit seiner eigenen Entwicklung arbeiten will und wenn man wirklich mit dem globalen Dauerfried arbeiten will, dann gibt es nichts Größeres, als dass man versucht, die Christusmoral auf sich selbst anzuwenden. Vielen Dank für die Interesse.